Ja, hallo Stuttgart. Ich freue mich heute hier zu sein und ich, wie das schon gesagt wurde, ich werde ein bisschen aus von meinem Buch berichten und ein bisschen daraus vorlesen. Mein Buch Kolumbusstraße ist, wie schon auch schon gesagt, eine Familiengeschichte und handelt von den beiden Familien meiner Eltern, was sie im Zweiten Weltkrieg und danach erlebt haben und wie der Krieg sie geprägt hat und wie sich der Kriegsverlauf auch im Schicksal der Familienangehörigen spiegelt. Aber zunächst möchte ich ein wenig darauf eingehen, was davor war, bevor ich mich an dieses große Projekt gewagt habe. Als Comic-Autor ist man ja immer auf der Suche nach Geschichten. Man klopft alles, was man erlebt, was man erfährt, automatisch auch immer danach ab, ob es auch eine interessante Geschichte ergeben könnte, die man weitererzählen könnte oder auch als Comic funktionieren würde, als Sequenz aus Bildern. Ich bin nicht der Typ, der sich abenteuerliche Geschichten ausdenkt, die sich auf Raumschiffen oder fernen Planeten abspielen. Mich interessieren am meisten die kleinen und großen Alltagsgeschichten. Und so waren die meisten meiner Geschichten auch autobiografisch oder zumindest von meinen eigenen Erlebnissen beeinflusst. Eine solche Geschichte war auch meine Graphic Novel Fahrradmod über meine Jugend in den 80er und 90er Jahren in der Kleinstadt Wesel unter dem Einfluss der britischen Subkulturen wie den Mods. Grüße an alle Mods im Zimmer. Mods, Skinheads und Scooterboys waren hier die Protagonisten. Es ging um Partys, Drogen, Schlägereien mit Nazi-Skinheads und Rockabillys und vor allem aber um Musik. Das Buch wurde ein kleiner Erfolg, den mein Vater aber leider nicht mehr miterleben konnte. Er starb 2015, kurz bevor ich meine Seiten an den Verlag schickte. Ich glaube, der Erfolg des Buchs hätte ihn sehr gefreut, wenn er sich auch über manche Passagen sicherlich, sagen wir mal, gewundert haben dürfte. Als sich der Staub einige Zeit nach der Veröffentlichung von Fahrradmod widerlegte, dachte ich natürlich darüber nach, was wohl als nächstes kommt, das zweite Album. Ich hätte sicherlich noch ein paar kleine, lustige Anekdötchen aus meinem Leben zu erzählen gehabt, aber ich dachte auch viel an meinen Vater und was er mir hinterlassen hat. Nicht nur all das, was er mir als Person mitgegeben hat, sondern auch handfest. Zum Beispiel diese alte Schachtel, ehemals für Unterwäsche benutzt, in der sich unzählige Briefe befanden. Größtenteils aus dem Ersten Weltkrieg, aber auch Briefe der Brüder meines Vaters von der Ostfront. Damit ging meine Suche los.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Jetzt erzähle ich noch mal ein bisschen was zur Arbeitsweise. Neben den Interviews mit meinen Eltern habe ich dann auch noch weitere Quellen in die Geschichte einfließen lassen. Der Nachlass meiner Familie ist ziemlich umfangreich. Es gibt handschriftliche Lebensläufe, Hefte mit Lebenserinnerungen, zahlreiche Briefe von der Ostfront und jede Menge Fotos. Das Transkribieren der meisten Briefe habe ich selbst erledigt, aber daneben galt es noch, auch noch alte Briefe meines Großvaters in Kurrentschrift transkribieren zu lassen und dann alles archivieren und factchecken. Darüber hinaus habe ich noch viel gelesen, in den großen Archiven gestöbert, habe Rücksprache mit Gedenkstätten gehalten und Hilfe von Historikern bekommen. Außerdem bin ich zu den meisten Orten, an denen sich die Geschichte zugetragen hat, gereist, so auch mit meiner Mutter zu den Orten ihrer Kindheit in Sachsen. Ich nutze die Originalquellen dabei auch als Teil der Handlung, benutze Originalzitate in Dialogen, illustriere Auszüge aus Briefen oder nutze Gespräche mit meinen Eltern als Kommentar zu dem, was sich vor dem Leser, der Leserin abspielt. Manchmal montiere ich auch Originaldokumente in die Bilder ein, um so noch eine dichtere Dokumentation zu schaffen. Außerdem ist mir die Dokumentation der Örtlichkeiten wichtig, um so für die Leserschaft einen Grad der Wiedererkennung zu schaffen. Trotz aller Zerstörung, zum Glück existieren einige der Gebäude aus dieser Zeit noch. Neben den Stimmen der Vergangenheit wieder zum Leben zu erwecken, ist es mir auch wichtig, auch diese Zeitzeugen aus Stein ins Bild zu bringen. Auch diese sind Spuren der Vergangenheit, auch sie erinnern uns daran, was damals geschehen ist, machen Geschichte manifest. wie zum Beispiel das Geburtshaus meines Vaters in der Kolumbusstraße. Zu meinem großen Erstaunen ist das Haus noch beinahe so eingerichtet wie in den 30er und 40er Jahren, was es mir natürlich leichter macht, das Leben in den Räumlichkeiten zu rekonstruieren. Zunächst schreibe ich die Geschichte als reinen Text, in dem ich dann auch die zahlreichen Zitate integriere. Leider brauche ich dafür ziemliche Abgeschiedenheit und habe mich in kleine Ferienhäuser fernab von aller Ablenkung zurückgezogen. Ich habe immer die Autoren beneidet, die ihre Texte am Küchentisch schreiben. Das gelingt mir leider nicht. Das Skript teile ich dann grob in einzelne Seiten ein und entwerfe dann ein rohes Storyboard in mein Skizzenbuch. Die Recherche hat insgesamt viel Zeit gekostet und ich war damit ein paar Jahre beschäftigt. Um mich in der Zwischenzeit aber den Charakteren meiner Geschichte auch zeichnerisch zu nähern, habe ich zweimal im Rahmen der sogenannten Inktober-Tage digitale Skizzen angefertigt. Ich habe dabei sowohl Porträts der Protagonisten angefertigt, aber auch versucht, konkrete Szenen, die mir überliefert waren, in eine Zeichnung zu übersetzen. Die Seiten zeichne ich dann im Gegensatz zu meinem Buch Fahrradmod inzwischen digital auf dem iPad. Dadurch kann ich noch ein wenig am Familienleben teilnehmen, wenn meine Lieben abends vor der Glotze sitzen. Um aber trotzdem gut voranzukommen, habe ich mir als Pflicht auferlegt, mindestens 3 Seiten pro Woche zu schaffen. Das hat meistens gut geklappt. Während der Corona-Pandemie waren es dann auch schon mal 5. Tagsüber bin ich immer mit meinen Auftrags- und Illustrationsarbeiten beschäftigt. Die Kolorierung mit Grautönen mache ich dann aber entweder auf dem iPad oder auf dem Cintiq in meinem Studio. Hier sieht man mal, wie so eine Seite entsteht. Das Foto war Referenzmaterial aus der Mahnung-Gedenkstätte in Düsseldorf. Die haben unten drin noch einen ziemlich originalen Luftschutzbunker. Ich lege meine Zeichnung mit einem rauen Strich und den Grautönen an, und weil ich glaube, dass das meines Erachtens am besten zu dieser Geschichte passt.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Vielen Dank.
Ganz toll. Ganz toll. Also wir sind, glaube ich, alle geplättet. Die Macht der Bilder, das ist mir dabei auch aufgefallen, es gibt ja Filmbilder, und warum die diese Macht nicht haben, weil du eigentlich weglassen kannst und damit fokussierst. Genau.
Das ist das große, wichtige Mantra der Illustration. Zeichnen heißt weglassen. Also wenn ich jetzt von diesem Raum jedes Detail zeichnen würde, also auch die kleinen Gitter da oben, wäre das Bild nicht mehr lesbar. Ich kann den Blick lenken und kann halt auch, also es ist ein bisschen wie ein Regisseur, der einen One-Man-Show-Film macht sozusagen. Genau. Also ich kann aber trotzdem kalkulieren, wie der Leser über die Seite geht, in der Hoffnung, dass dabei was entsteht.
Also ich bin ja in einem anderen Leben auch noch Schriftstellerin, und beim Schreiben kommt es im Grunde auch darauf an, dass man nicht alles beschreibt, sondern nur einzelne Teile. Jetzt trifft es sich eigentlich kurioserweise ganz gut, weil ich auch solche Kisten daheim gefunden habe mit handschriftlichen Briefen, meterweise Aktenordner mit Briefen der Verwandtschaft, und daraus ein Buch gemacht habe über das Leben meiner Eltern, eigentlich fokussiert auf das Leben meiner Mutter. Und das habe ich mich vorhin auch gefragt, dabei fiel mir Folgendes ein. Also meine Mutter hat auch immer gesagt, fragt mich, solange ich noch lebe, aber sie wollte eigentlich keine Antwort geben. Und es gab natürlich eine Reihe von Anekdoten in der Geschichte, in meiner Familie, und diese Geschichten kannte man. Und dann habe ich angefangen nachzuforschen, was steckt eigentlich hinter den Anekdoten real, und habe Briefe dazu gefunden und habe dann festgestellt, es war alles irgendwie ein kleines bisschen anders. Und bei der Geschichte, die dein Vater über Ewald Huth erzählt hat, da habe ich mich gefragt, wie viel hat er denn erzählt tatsächlich? Also wie hat er das erinnert, und was hast du vorgefunden, und hat das die Erinnerung konterkariert oder bestätigt?
Nee, also wie das natürlich oft so geht in der Erzählung, man geht natürlich auch nicht unbedingt immer, auch darin natürlich nicht auf alle Details ein. Er hat das eigentlich relativ, ja, also er hat es uns schon relativ früh erzählt. Die erste Erinnerung ist dann halt so, ja, der hat sie halt gesagt, ich glaube, mein Vater hat gesagt, Hitler war ein Schwein, und deswegen haben sie ihn erschossen. So. Das war eine, naja, also sehr komprimierte Fassung dessen, was ich dann mit Hilfe von, also was ich dann erstmal im Internet darüber gefunden habe, ist halt auch, da ist schon sehr viel über Ewald Huth geschrieben worden. Aber so richtig die Details habe ich dann erst über den Kontakt mit der Enkelin gefunden, die mir dann eben auch den Zugang zu dem Material aus dem Bundesarchiv gegeben hat, wo dann eben auch das komplette Vernehmungsprotokoll drin war, aber auch eben die Anklage.
Und wie ging es dir eigentlich damit? Also dieses, ich habe etwas herausgefunden, ich kann eine Geschichte besser erzählen, oder die Frage auch, wie täuschend kann Erinnerung sein?
Erinnerung ist natürlich immer subjektiv und da muss man natürlich auch extrem aufpassen. Ich kann generell ein Buch empfehlen, was ich gelesen habe, das heißt Opa war kein Nazi. Das ist eine Studie über Familien, also Erzählungen in den Familien und wie das dann teilweise aber auch die Gegebenheiten sich gedreht werden. Also, dass dann beispielsweise der Vater bei der SA war, aber eigentlich ja auch Juden versteckt hat. Ne? Also, kann man sich kaum ausdenken, aber es ist tatsächlich so. Und das entsteht natürlich aus einem, eigentlich aus diesem Grauen, dass man es sich nicht vorstellen will und kann, womöglich bei einem Mörder auf dem Schoß gesessen zu haben. Ne? Es ist teilweise in dieser Studie steht halt eigentlich drin, dass die Leute, die es direkt miterlebt haben, dass die dann noch ganz relativ ehrlich darüber berichtet haben oder zumindest, naja, schon berichtet haben, aber nicht allzu ausgeschmückt. Und die direkten Kinder wollten dann da gar nichts von wissen, weil es zu konfrontierend war. Und oftmals ist es dann die Enkelgeneration, das gilt ja auch für mich, die dann die Sache eigentlich erst aufarbeitet, wenn sie es aufarbeitet.
Hast du eigentlich in irgendeinem Moment deiner sehr, sehr umfangreichen Recherchen Angst gehabt, irgendetwas rauszukriegen über deine Verwandtschaft, was du vielleicht doch lieber nicht gewusst hättest?
Ja, natürlich. Also, aber da waren auch Sachen drin, wie gesagt, dieser Dialog, wo mein Großvater dann seinen Sohn nochmal zu Moral und Tugend aufruft und dabei sich antisemitischer Ressentiments bedient, um das zu illustrieren, das liest man natürlich nicht gerne. Aber und gleichzeitig spricht auch, naja, ich habe es ja auch hier illustriert, diese so eine Naivität, die da drin ist, auch manchmal so wirklich noch daran zu glauben, während man die russischen Gefangenen, also ich habe es auch oft konterkariert, ne? Also was da in den Briefen steht und dann mit dem, was ich aus Recherche weiß, was in Russland passiert ist, dem gegenüberzustellen. Weil eben aus diesen Briefen auch so eine gewisse Naivität, die, glaube ich, für einen großen Teil auch der deutschen Bevölkerung gilt, also wie mein Vater das ja auch gesagt hat, das wird schon alles in Ordnung sein, das sind nur so ein paar Verrückte. Ja, also das ist, da hat man sich halt so auch so eine Parallelwelt erschaffen, die es halt nie gab. Ja, also insofern muss man natürlich auch, deswegen habe ich es eben konterkariert, also das, wie sie tatsächlich gedacht haben, eben auch mit den tatsächlichen
Ereignissen. Man kann dann eine schöne Textbildschere schaffen. Das heißt, der Text sagt etwas anderes, als das Bild im Hintergrund sagt. Ja, das kann ich jetzt beim Schreiben nicht. Ja, ein schöner Vorteil. Eine andere Frage. Eigentlich hat man, also zumindest mir ging das so, und ich vermute, dass das bei den meisten Eltern-Kind-Verhältnissen auch ist. Man hat ja mit den Eltern Erlebnisse, man hat auch ab und zu mal Groll, man streitet sich, es gibt Konflikte. In der Pubertät läuft es ja meistens nicht so rund. Hat sich das Verhältnis zu deinen Eltern nach dieser Arbeit geändert? Ist da mehr Verständnis gekommen oder auch gab es da auch Punkte, wo es dann plötzlich wirklich Unverständnis gab?
Aus meiner eigenen Rolle habe ich mehr Verständnis dafür entwickelt. Also nicht, dass ich verstehe, was damals passiert ist oder dass ich in irgendeiner Weise entschuldige, aber ich kann halt als Familienvater sehr gut nachvollziehen, dass man auch Schaden von seiner Familie abwenden will. Und dass man, ich kann nachvollziehen, dass jemand als Widerstandskämpfer sagt, so, mein Leben ist es mir wert, hier für diese Sache zu opfern, aber auch das meiner Frau und meiner Kinder, also so funktionieren diese Terrorregime ja. Also alle zu bestrafen. Und das ist, insofern kann ich auch verstehen, dass die alle Angst gehabt haben.
Ja, wobei ich manchmal auch das Gefühl habe, viel weniger als man immer denkt, weil da die Angst im Alltag ja nicht immer aufrechtzuerhalten war. Also es gibt so eine Grundangst, aber der Alltag funktioniert. Und dann erscheint manches, so habe ich das immer wieder auch gelesen, sehr fern. Selbst wenn die Bomben fallen, erscheinen sie fern, weil das ein Tag ist oder eine Nacht. Und dann gibt es viele, viele, viele Tage in einem Jahr, wo man dann angstfreier lebt. Also der Alltag ist, habe ich so gelernt eigentlich, hat viele, viele Phasen des Normalen. Im Schrecken.
Sicher, natürlich. Also ich glaube, das sieht man jetzt ja auch gerade in der Ukraine. Also wie die sich leider an diesen Horror gewöhnen müssen. Wenn man mal liest, also da gibt es ja auch Statistiken, wie viele Bomben auf Düsseldorf gefallen sind und dass die Leute immer noch zur Arbeit gegangen sind, weil sie natürlich auch mussten, sonst wären sie auch bestraft worden. Aber wie stellt man sich das dann konkret vor? Also da geht man dann, kommt man gerade, also so habe ich es ja auch illustriert, kommt man gerade aus dem Luftschutzkeller und also das Nächste, was man macht, ist zur Schule zu gehen. Ja, in der Hoffnung, dass es nicht während des Vormittags dann wieder passiert. Also am Ende, und es hängt eben, wie gesagt, diese Angst hängt natürlich auch sehr damit zusammen, wo man wohnt. Ne? Also das ganze Ruhrgebiet wurde ja ständig angegriffen und Düsseldorf natürlich auch. Da war ja Rheinmetall. Also das hat natürlich auch einen großen Einfluss. Ich weiß das von meiner Mutter, also dass die zwar auch Bombennächte erlebt hat, aber bei weitem nicht so viele, weil das eben einfach auch sehr lange gedauert hat, bis dann Limbach-Oberfrohna auch erreicht wurde.
Noch mal ein bisschen eine Frage in ein anderes Gebiet. Was ich mich jetzt gefragt habe, ist eigentlich, was ist bei dir zuerst da? Das Bild oder der Text oder die Idee? Oder befruchtet ein Bild eine Idee? Also wie wird der Schaffensprozess angestoßen bei dir?
Ich glaube schon, dass erstmal, also ich glaube, das ist das menschliche Gehirn eigentlich, deswegen funktionieren Comics vielleicht auch so gut. Denkt parallel mit Bild und Text. Das ist halt sehr diffus. Ich glaube aber, dass ich oft Worte schaffen Bilder bei mir im Kopf, aber andersrum funktioniert das halt eben auch. Also, dass ich dann irgendwie ein Bild sehe und dann und da irgendwie versuche, im Gespräch mit Freunden dann einen schlagfertigen Kommentar drauf, also das Bild quasi so zusammenzufassen. Das passiert ja ständig. Aber wenn ich meine Geschichte schreibe, dann schreibe ich die erstmal als Text. Ich habe zwar einzelne Szenen schon so als Bilder im Kopf, die formuliere ich dann auch im Text aus, aber erstmal ist eigentlich der Text.
Also im Grunde läuft das so, also Figur X geht aus dem Haus, nächstes Bild steht vor der Tür, klopft und so weiter. Also
genau,
so ein
genau.
Storyboard eben.
Genau. Und dann, sobald man das dann geschrieben hat, teilt man diese Seite eigentlich so ein, wie viel brauche ich jetzt für diese Inhalte, wie viele Bilder brauche ich dafür und wie viel davon verteile ich dann auf der Seite, wie viel passen auf eine Seite, wie viel welche Bilder brauchen eventuell mehr Raum, also wenn es eine komplette Seite ist oder eine Doppelseite. Aber natürlich auch immer mit einkalkulieren das Blättern. Also dass dann womöglich ein Szenenwechsel passiert, nachdem man eine Seite geblättert hat oder ein Überraschungseffekt passiert, sowas.
Und ich habe jetzt gelernt, das Schreiben macht dir mehr Mühe als das Zeichnen, weil das Zeichnen kannst du beim Fernsehen. Also die Frage ist ja, geht dieser Bildidee noch sozusagen eine Klausur voran und du zeichnest die ersten Bilder so und führst die dann aus vorm Fernseher?
Also es ist, das Schreiben ist halt wirklich, dass wir darüber nachdenken, wie soll sich die Geschichte entwickeln, dann auch eben mit den Quellen zu arbeiten parallel, und da brauche ich echt Ruhe für, weil ich sonst viel zu schnell abgelenkt bin, dann lebe ich quasi nur in meinem Kopf und esse was, wenn ich Hunger habe. Und das Storyboard versuche ich mir natürlich dann auch irgendwie eine gewisse Ruhe für zu schaffen, dann nochmal das einzuteilen in, eben wie ich gerade sagte, in eine Seite und dann auch diese ersten Seiten anzuskizzieren. Aber da, das ist auch ein sehr intensiver und ermüdender Prozess. Aber daraus dann eine Seite zu zeichnen, das mache ich ja in mehreren Schritten, wie ihr das ja auch gesehen habt, das finde ich dann gar nicht mehr so wild eigentlich.
Also das Schönste ist eigentlich das Zeichnen an der ganzen Sache.
Ja, weil es ein bisschen auch einen gewissen Entspannungs, trotz des Themas, einen gewissen Entspannungsteil beinhaltet. Da kann man halt drin versinken, während bei der Konzeption, wenn man jetzt Schreiben und Storyboard so nennen möchte, da ist schon viel Gehirnschmalz für nötig. Also ich vergleiche es tatsächlich manchmal so zeichne ich wie so ein Bildhauer, ne, der erstmal so einen groben Klotz hat und dann also eine ganz grobe Form einer Figur, und ich die dann eigentlich so in mehreren Schichten, so habe ich es früher auch mit dem analogen Zeichnen gemacht, erstmal mache ich nur so ganz grob das Bild als ganz rohe Skizze, lege ich dann ein Papier drauf und zeichne das dann wieder sauber und noch, also dann die finale Zeichenpappe, die dann wirklich sauber gezeichnet wird.
Gibt es noch Fragen? Ansonsten können wir die ja auch im persönlichen Gespräch stellen.
Ich signiere ja gerne noch die Bücher.
Das sind genau. Bücher, die der Autor auch signiert. Und dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Danke, dass Sie hier waren.
Vielen Dank.